Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Wenn was im Museum hängt, dann kann das mindestens zweierlei bedeuten. Die erste Bedeutung kann sein, dass Kunst wirklich angekommen ist. Man gehört zu denjenigen, die es wirklich geschafft haben. Menschen können sich da in Ruhe vorstellen, das auf sich wirken lassen. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Museum an, ob man es wirklich geschafft hat. Die zweite Möglichkeit ist eher so im Sinne von, das gehört ins Museum, das lebt nicht mehr, das ist verstaubt. Vor allen Dingen dann, wenn es vielleicht sogar irgendwann im Magazin des Museums angekommen ist. Pau, findest du das schade, Kunst zu machen, die quasi nie diese Frage gestellt bekommt, ob sie ins Museum kommen kann?
Ich glaube, heutzutage, also es ist, ich glaube, es kommt auf den Ort an, weil zum Beispiel in Südamerika gibt es ja viele freie Museen. Ne? Also da gibt es ja dieses Al Cielo Abierto, das ist eben dieses offene Himmelmuseum. Und die haben dann eben diese Kombination, die ich eben ganz spannend finde. Ne? Also man arbeitet mit Wänden, eben riesige Leinwände, eben auch von Leuten, die auch im Museum manchmal hängen sogar oder eben an der Wand angefangen haben oder das einfach größer machen. Aber es sind auch Museen. Also ich glaube, die Definition von Museum ist dann immer so.
Was Museum so ein bisschen so ist. Ja.
Und ich glaube, es kommt auch auf die Zeit an, wo man lebt. Ne? Also Diego Rivera hat riesige Wände gemalt und hängt aber auch im Museum. Also es geht beides. Ne? Ich selber glaube, ich bin noch blutiger Anfänger. So sehe ich mich. Also von daher ist es okay, wenn ich noch nicht im Museum hänge.
Wie würdest du dich denn selbst bezeichnen? Street Art Künstlerin, Mural Zeichnerin? Also was ist die, wenn du selbst eine Berufsbezeichnung wählen würdest?
Das hat sich jetzt auch geändert, also bei mir. Ich sehe mich zwar als Künstlerin, aber eigentlich mehr als Artivista. Also, dass ich wirklich auch meine Kunst einsetzen möchte, um eine Veränderung herbeizuführen. Also, ich habe für mich auch verstanden, dass das, was ich mache, eben schon eine sehr zarte Art sein kann, was zu verändern. Und ich glaube, es kommt einfach eine neue Welle und ich springe auf diese Artivista-Welle.
Mit auf.
Ja, genau.
Darüber reden wir heute Abend. Pau Quintana Jeanette, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Pau Quintana Jeanette ist zu Gast. Pau, du darfst ja am Anfang bei uns was wünschen. Okay. Dafür gibt es immer den Briefumschlag. Und da steht drin, wir haben uns drei großartige Aktivitäten ausgedacht. Mal gucken. Also, Ola, hier kommen drei Vorschläge für und mit Aktivitäten mit Pau Quintana Jeanette. Erstens, eine Wand in Teheran bemalen.
Oh ja, sehr gerne. Hatte ich sogar schon Angebot, bis die gemerkt haben, dass ich eine Frau bin. Das war dann schwierig.
Und dann nicht mehr. Ja. Schon mal da gewesen, Teheran?
Leider noch nicht. Okay. Also das war mal im Gespräch mit dem Goethe-Institut, weil Pau ist ja eigentlich ein männlicher Name in
ist
Spanien.
Ist das so? Okay.
Ja. Pau heißt aber im Katalanischen auch Frieden. Und deswegen fand ich die Kombination ganz gut, weil mein Spitzname eben Pau ist in Chile. Deswegen habe ich den einfach übernommen.
Paulina ist dein ganzer Name.
Paulina Andrea, genau. Ja. Leider. Und hieß es, Pau, ja gut. Weil es geht ja auch irgendwie, ne? Das, also meine visuellen Sachen gehen ja auch irgendwie mit Teheran, sehr floral, sehr organisch. Und dann kam leider raus, dass ich eine Frau bin, leider. Und dann ging das nicht mehr.
Das ist ein Projekt für die Zukunft. Zweite Möglichkeit wäre, ein Street-Art-Workshop mit Jugendlichen machen. Auch schon gemacht, ne?
Mache ich regelmäßig mit meinem Wallflowers-Projekt. Also immer gerne.
Was reizt dich daran? Also wer kommt zu dir?
Also es ist unterschiedlich. Also manchmal arbeite ich mit Projekten zusammen, die dann eben sagen, ja, wir würden eben auch gerne einen Workshop für unsere Jugendlichen anbieten. Das war zum Beispiel in Tunesien haben wir das gemacht mit einer Gruppe von einem Jugendzentrum nach der Jasmin-Revolution. Die dann eben wirklich gesehen haben, was so eine Wand bewirken kann, ne, und haben dann ihren Jugendzentrum eben auch selber bemalt, nachdem ich mit denen ja eben auch gesprochen hatte. Und dann passiert das manchmal ganz organisch, dass ich gerade male und dann Kids vorbeikommen oder ein anderer Kumpel von mir, Louis Taubert, hat The Pigeon Plan, wo man dann eben Skateboards bemalt, ne, also mit Flüchtlingskindern gerade. Das machen wir jetzt auch im Sommer. Also von daher ist es so, ich lerne eigentlich mehr von den Kindern als die von mir, weil ich immer total fasziniert bin, was Kinder rausbringen.
Altersgruppen egal. Heißt es auch egal dann in dem
ist
Moment.
Wirklich
wichtig
egal.
Ist, wer Interesse so ein bisschen mitbringt.
Genau.
Dritte Möglichkeit wäre ein Stückchen Berliner Mauer bemalen.
Hätten wir fast mal gemacht.
Wann?
Das ist sehr lange her. Ich glaube so 2008, 2009. Aber da war ich noch ein kleiner Schisser, wenn man das so im Radio sagen darf.
Darfst du.
Deswegen, bei mir wäre das auch ein bisschen lächerlich. Also mit einer Dose, denke ich mal, sieht das auch noch ganz cool aus. Mit einem Pinsel in der Hand finde ich das so.
Oder du musst dir mehr Zeit mitnehmen, damit du wirklich was Vernünftiges irgendwie drauf machen kannst. Das heißt, Pinsel ist auch sozusagen dein Medium der Wahl oder dein Mittel, dein
Pinsel
Instrument
und,
der Wahl.
Und Farbe eben. Also das, von den drei Möglichkeiten, glaube ich, wäre das eine Erfahrung, die ich noch sehr gerne machen würde. Aber dann würde ich eben gerne auch was kommunizieren, was eben auch Sinn macht und nicht so nach nur eine Reaktion.
Was würde denn Sinn machen bei der Berliner Mauer?
Ich glaube, ganz viel, vielleicht eine kleine Liebeserklärung an Berlin, weil Berlin eben auch ein Zuhause von mir ist, also eine Station in meinem Leben, die mir sehr viel gegeben hat. Und dann vielleicht etwas, was nicht so typisch für die Berliner Mauer ist. Also nicht diese klassischen visuellen
David
Sachen.
David Hasselhoff-Bilder.
Genau. Ich glaube eben, ich würde Lateinamerika reinbringen, so, ne? Sowas. Was eben komplett mit der Bildsprache an der Berliner Mauer eben bricht. Weil das eben meine Identität ist, die ich eben in Berlin wirklich sehr komischerweise komplett entwickeln konnte.
Von wann bis wann warst du in Berlin?
Ich bin mit 15 nach Berlin gezogen. Und bin bis, ich glaube...
Das heißt, Ende der 90er, 97.
Genau. Ja. Ich glaube, 98 war das sogar. Okay. Also Anfang 98, habe da meine Schule zu Ende gemacht und dann war ich zwischendurch ganz kurz weg in Chile und kam wieder als Modalista und habe wirklich meine ersten Wanderfahrungen in Berlin gemacht und meine ersten bis heute sehr guten Freunde eben auch in Berlin kennengelernt, die eben noch in dieser Entwicklung sind und wir sind eben alle zusammen eben da reingewachsen und das finde ich eben sehr schön.
Du würdest auf jeden Fall das Stückchen Berliner Mauer bemalen wollen.
Sehr gerne, ja.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Pau Quintana Jornet ist zu Gast. Du kommst aus, jetzt gerade, aus Südamerika.
Ja.
Du warst 5 Monate da in Patagonien?
Also 5 Monate in Patagonien und jetzt nochmal fast 2 Jahre komplett raus. So, also wirklich ein bisschen unterwegs. Also fast 4 Jahre eigentlich. Also es ist alles immer ein bisschen verrückt. So. Ja.
Okay, auf jeden Fall jetzt gerade zurückgekommen.
Jetzt aus Patagonien, genau.
Gibt es sowas wie eine beste Erinnerung aus den Monaten in Patagonien, die du im Gepäck hast?
Es gibt mehrere. Also zum einen eben wirklich die Erfahrung mit den Kindern dort. Ich glaube, das war mit eine der prägendsten, die
Was
ich jetzt...
Was hast du gemacht?
Ich habe eine Kirche bemalt, in Inside Out sozusagen, komplett. Und ich glaube, momentan ist es eben auch die südlichste Kirche, die jemals von Street Art... eben bemalt wurde oder von einem Street Artist. Und was ich eben ganz schön finde, besonders für Lateinamerika, dass es eben eine Frau bemalt hat. Das finde ich eben sehr wichtig. Also besonders auch in dieser Region.
Ist das denn eine Kirche, die noch sozusagen in normalem Arbeitszustand ist? Also die normal benutzt wird, geweiht ja. ist?
Also die Kirche, ich musste eben auch um Erlaubnis bitten, natürlich, ne? mit dem regionalen Bischof. Und das Witzige aber in der Region ist, dass noch der komplette Evangelisierungsprozess stattfindet. Das heißt, hätte der Bischof jetzt gesagt, ja, nee, muss ich erstmal nachfragen, hätte ich eben direkt zum Vatikan gehen müssen, um eben nachzufragen. Ne? Und das ist eben witzig, weil katholische Kirche und dann aber wirklich so komplette Farbexplosion fand ich eben ganz spannend. Und die haben das, glaube ich, ganz gut angenommen.
Wie habt ihr es bemalt oder wie hast du es bemalt?
Mit einem Pinsel.
Nee, ich meinte, was drauf zu sehen
Ach so,
ist. Ist christliche Symbolik dann gefragt also, oder durften die reinpfuschen? Oder?
Also ich habe natürlich ein paar Beispiele gegeben, so ne, was ich eben gerne machen würde. Die haben sich bestimmt was Figürliches vorgestellt. Das hat sich aber mit der Zeit dann auch komplett verändert, weil ich dann auch irgendwie gemerkt habe, dass dieses Gebäude an sich einfach auch eine komplett andere Bedeutung nimmt. Ne? Und ich eigentlich gar nicht die Kirche an sich gesehen habe, weil ich bin ja selber Buddhistin, also es war irgendwie so für mich nicht wirklich interessant, sondern eher, was dieser Anziehungspunkt eben auch bewirken kann für Kinder oder für die Community dort vor Ort. Ne? Und ich habe mich eigentlich eher von den Farben, die es dort gibt, beeinflussen lassen. Die Farben, die die Leute selber gar nicht mehr mitbekommen. Aber du hast da eben, keine Ahnung, lila... Morgenstunden und dann aber krass rosane Abende. Also diese Farben, die wirklich an der Kirche auch sind, sind Farben, die wirklich auch dort existieren. Und das ist eben der komplette Regenbogen. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Regenbogen innerhalb von einer Stunde gesehen. So.
Aber ist es tatsächlich, gibt es figürliche Anteile?
Nein.
Okay, die gibt es dann nicht mehr. Das heißt,
es gibt eben wirklich nur florale Dekoration also wirklich nur Linien über Linien, also meine typischen Sachen. Und draußen eben wirklich nur Farbe. Nur Farbe.
Gibt es so eine Abnahme dann? Also die kommen dann und sagen, ja, ist für gut befunden oder nee, gefällt uns nicht, drüber malen?
Nee, die haben eine komplette Messe gemacht. Also die Kirche, muss man auch dazu sagen, wird eben eigentlich kaum benutzt, was eben sehr absurd ist, ne? Weil es eben, glaube ich, nur noch 5 Leute gibt, die in die katholische Kirche gehen an diesem Ort. Der ist eben wirklich sehr isoliert. Also es ist wirklich sehr isoliert, dieser Ort. Und das war jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit Jahren, dass dort eine Messe stattgefunden hat mit mehr Leuten. Das sind wirklich Leute, weil das eben in der Nähe von Argentinien ist, aus Argentinien gekommen, aus einer anderen Region. Und dann gab es eben dort wirklich eine offizielle Messe mit Bischof, mit allem. Und die haben dann auch ein Konzert gegeben da drin. Also es war wirklich ein Riesenevent. Das kam dann in die Nachrichten und so. Das war eben sehr schön, ne? Dass man eben merkt, okay, die sind sehr offen, um komplett was anderes anzunehmen. Ne? Also komplett mit dem Paradigmen eben auch zu brechen.
Das heißt, die Rückmeldungen waren gut, die du bekommen
total.
Hast.
Ja, also, total. Und was ich sehr schön fand, sogar von der älteren Generation, die ja sonst in dieser Region sehr konservativ sind. Ne? Und das fand ich sehr, sehr spannend.
Aber wie kommst du auf so eine Idee? Wie entsteht das?
Da muss man ein bisschen früher anfangen. Ich habe letztes Jahr die Schule dieser Ortschaft bemalt und ich bin eben über Zufälle, wie es eigentlich meistens in meinem Leben stattfindet, habe ich eine Person in Santiago kennengelernt, die mich wiederum mit einer anderen Person kontaktiert hat. Und mein Traum war immer Patagonien. Also ich liebe Patagonien. Ich war vor 4 Jahren dort, habe Patagonien bereist und dieses typische Hiking gemacht. Aber ich liebe einfach diese Natur. Ne? Und für mich ist es wirklich eine der letzten Paradiese, die es wirklich gibt. Und hatte immer wieder Lust, wenn ich in Chile bin, dann was dort zu machen. Also wirklich dort zu malen. Und dann habe ich die Möglichkeit bekommen, mit meinem Projekt, also mit diesem Wallflowers-Projekt, eine Schule zu bemalen. Habe dann einen Kollegen mitgenommen, haben die Schule bemalt. Die Kinder waren total happy. Es war einfach eine super schöne Erfahrung. Und dann kam eine Frau auf mich zu und meinte, würdest du denn da uns eine kleine Figur in die Kirche malen? Und dann meinte ich, ja, wenn wir das machen, machen wir es richtig. So, und dann ging es los. Und dann habe ich mich für einen Nationalen Kulturfonds irgendwie beworben mit meinem Projekt. Und dann haben wir den gewonnen. Und dann haben wir die bemalt. Und so ging das dann. Und deswegen ging das nur. Also sonst hätte ich das nicht hinbekommen, weil das ist ja schon ein bisschen groß.
Meine Kollegin Nora Hespers hat mir vor ein paar Monaten von dir geschrieben und hat gesagt, eine ganz, ganz tolle Person. Jetzt haben wir es endlich geschafft, dass du mal da bist. Und das ist eigentlich auch ein bisschen mit der Grund, warum ich Nora da mal losgeschickt habe in Köln zur Mülheimer Brücke, um auch mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie ist das, was wir zum Beispiel in Köln von dir sehen können. Und das ist das, was sie mitgebracht hat. Nora ist relativ begeistert.
Es sind die Farben, die mich sofort in ihren Bann ziehen. Leuchtende Blautöne auf einer etwa 3 Meter hohen Mauer, durchzogen von schwarzen Linien, die sich mal zu Blättern und mal zu Vögeln vereinen. In der Mitte ein Gesicht. Gelb-orange, rund, mit riesigen Augen und einem schmalen, aber vollen Mund. Ein bisschen puppenartig, aber weniger kitschig. Indianisch, denke ich damals, aber nicht Nord, eher Südamerika. Es ist das erste Mal, dass mir ein Mural der Künstlerin Pau begegnet. Im Sommer 2015 in Kölns Street Art Hochburg in Ehrenfeld. Ein Jahr später. Ich stehe mal wieder im Stau. Mülheimer Brücke. Stadtauswärts. Hier geht es zweispurig rein und wieder raus aus Köln. Das Wetter ist mies, die Laune schlecht. Die Umgebung, nun ja, grau. Rechtwinklige Häuser, praktische 60er-Jahre-Bauten, langweilig. Aber dann sehe ich links von mir diesen leuchtenden Farbklecks auf einer Mauer. Und ich weiß sofort, das da, diese Mauer, die hat Pau gemalt. Die Farben, die Linien, das Frauengesicht, da gibt es keinen Zweifel. Die Mülheimer Brücke ist ein Verbindungsstück zwischen den Rheinseiten. Kein Ort zum Verweilen. Zu Fuß kommt hier fast keiner vorbei. Fast.
Es ist halt mal was Schönes, nicht diese generellen Graffitis, die man halt sieht.
Ich denke schon, dass es so irgendwas für Homosexualität sein soll oder Freiheit, Frieden.
Es muss ja seinen Grund haben, warum ich trotzdem vorbeigegangen bin. Wahrscheinlich, weil ich hier wirklich auch nichts erwarte, sondern einfach zu meiner Sparkasse gehe, dann auch wieder zurück und dann auch sehr konzentriert bin.
Vielleicht haben sich die Menschen hier einfach längst an die bunte Wand gewöhnt. Denn das Kunstwerk ist bereits vor 2 Jahren entstanden. Zusammen mit dem Kölner Verein Lobby für Mädchen. Ein kleiner Regenbogen im urbanen Grau. Ich bitte den Passanten, der so auf seine Sparkasse konzentriert ist, mir das Wandgemälde zu beschreiben.
Also als erstes fällt mir ein Gesicht auf, ein weibliches, wahrscheinlich ein asiatisches, eingebettet in Blumen, blau und rosa, etwas lila dabei. Und dann ein Schriftzug, Power. Und dann wahrscheinlich Vielfalt. Ja, jetzt hab ich's.
Die Worte Power und Vielfalt stehen jeweils unter einem Vogel, der aus den geschwungenen Linien der Blätter zu wachsen scheint. Es sind 2 von insgesamt 9 Begriffen, die den Workshop-Teilnehmerinnen besonders wichtig waren. Ganz links endet der Farbverlauf in kräftigem Rot und Orange.
Auf der roten und orangen Fläche steht: Keine ist wie die andere. Alle Mädchen haben das Recht, Doppelpunkt, auf ein Leben frei von Gewalt und Missachtung, selbst herauszufinden, wie sie leben wollen, was sie mögen und was nicht. Mädchen brauchen Freiheit, Respekt, Liebe.
Was von den Eindrücken, die du da jetzt gehört hast, zu deinem eigenen Werk trifft es für dich am besten?
Das Lila.
Das Lila.
Das Lila. Nee, also es ist eben schön, also dass Leute dann trotzdem die Farbe irgendwie doch wahrnehmen. Also ich glaube, dieses Ding mit der Farbe oder generell Farbe oder dass sie die Blumen wahrnehmen oder dass sie die Vögel erkannt haben, weil meine Vögel ja auch immer ein bisschen abstrakt sind und nicht wirklich erkennbar sind.
Irgendwas mit Homosexualität.
Ja, aber das fand ich ganz interessant, also weil das auch ein ganz, ganz wichtiges Thema für mich ist. Also wirklich diese Gleichheit und dieser Respekt. Und der Regenbogen für mich eben auch aus dem südamerikanischen Kontext oder aus dem Symbolismus für mich sehr, sehr wichtig ist. Deswegen benutze ich den Regen. Weil der Regenbogen aus verschiedenen Kosmovisionen oder Mythologien in Südamerika eigentlich für Freude steht. Das ist eigentlich ein Geschenk der Götter. Und es kann mir keiner erzählen, dass er, wenn er einen Regenbogen sieht, nicht happy ist. Also ganz ehrlich. Und es ist auch ein Zeichen dafür, dass alle Farben zusammen eben erst das schöne Bild ergeben, ne? Und ein Regenbogen eigentlich auch erst entstehen kann, wenn Regen war und dann Sonne darauf trifft. Also sowas finde ich eigentlich immer sehr magisch für mich, ne? Und das ist eigentlich immer total wichtig in meinen Bildern, diese Magie.
Ist das wichtig, dass das, was du machst, beschreibbar ist? Also jetzt ist ja so ein bisschen das, wie man sich dem nähert, ist, man beschreibt da sich einen Vogel oder da sehe ich das oder das. Oder ist es eigentlich eher wichtig, was für einen Gesamteindruck oder Gefühl es transportiert oder beides?
Ich glaube, früher war es einfacher, meine Sachen zu beschreiben, weil ich figürlicher war, also sehr viele Frauen gemalt habe oder die Vögel noch klarer waren. Und das hat sich aber immer mehr geändert, weil ich gemerkt habe, dass Leute ganz große Schwierigkeiten haben, wirklich zu fühlen. Also egal, wo ich stehe, es ist wirklich ein ganz großes Thema. Und ich versuche immer, Futter für die Seele zu machen. Und die Seele fühlt. So, die Seele muss ja nicht alles sehen, sie fühlt ja. Und Alimento para el alma, das ist eben wirklich mein Motto, wenn ich male. Das ist Futter für die Seele.
Auf Spanisch.
Und das ist für mich, glaube ich, das Wichtigste. Und deswegen versuche ich eben so abstrakt in meinem Verhältnis eben zu malen und wirklich die Farben sprechen zu lassen, weil Farbe eben universell ist, ne? Und eigentlich alle anspricht. Gut oder schlecht, aber es spricht dich an. Und viele fragen sich dann eben auch so, ja, wo ist denn die Figur? Und dann denke ich, ja, brauchst du ja nicht. Mhm. So, ne?
Gibt auch so Futter für die Seele.
Genau.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Pau Quintana Jornet ist zu Gast. Gibt es in deiner Vergangenheit bis heute Projekte, von denen du sagst, das war das, was mich am meisten verändert, beeinflusst, für mich am wichtigsten war?
Ich glaube, das war eher so ein Reinwachsen. So, ich habe vor 4 Jahren, also ich habe ja immer schon aus von zu Hause dieses mitbekommen, dass was ich mache ja eigentlich auch ein gutes Werkzeug ist, um zu kommunizieren. Also das war für mich, war Kunst oder Kunst machen oder kreativ sein eigentlich immer so eine Eigentherapie für das, was ich eigentlich durchgemacht habe in meinem Leben, ne? Also als Kind oder in ein anderes Land kommen. Und das war eigentlich die einzige Art und Weise, wie meine Eltern mich zeitweise eben auch still, also wirklich still bekommen haben. Und mein Vater war so der Erste, der mit mir eine Wand gemalt hat. So, da war ich,
wie alt warst du, genau?
Da war ich, glaube ich, 5 oder so. Mhm. Und das war dann in meinem Kinderzimmer. Ich durfte mir eben aussuchen, was ich machen darf. So, ne? Dann haben wir das zusammen gemalt und das hat mich eigentlich immer fasziniert. Also auch diese Texturen der Tags dann in Großstädten und so. Und dann habe ich aber gemerkt, ich brauche da aber auch noch so einen anderen Kontext rein. So, und ich sehe mich auch nicht als die klassische Galeriekünstlerin vielleicht. Ich mag das, mit guten Galerien noch zu arbeiten, also die dann eben auch den Künstler oder die Vision des Künstlers verstehen und auch respektieren, weil dann entsteht einfach auch eine schöne Beziehung. Aber ich brauchte eben was anderes und dann habe ich eben vor 4 Jahren, also für mich war das immer so, okay, wie kann ich irgendwie kommunizieren, was mir eben auf der Seele brennt zwischendurch. Mhm. Ne? Also wenn wir uns heute mal die Welt angucken, jetzt ganz allgemein gesprochen, könnte da ein bisschen Zärtlichkeit oder ein bisschen Liebe eben auch schön zurückkommen.
Das ist auch das, was sozusagen für dich immer ein Antriebsfeder war, die Themen.
Also eine sanfte Art, ne? Nicht diesen gehobenen Zeigefinger, sondern wirklich
nicht
diese sanfte Art.
Im Sinne von ihr müsst, ja.
Weil viele malen ja dann an die Wände, oh, die Welt ist doof. So, das wissen ja alle. Aber mach doch was Schönes. So, ne, das ist immer so, meins, finde die Lösung. Und meine Lösung in dem Moment war eben, ein Projekt zu gründen. So, Project Wildflowers.
Das heißt, was war das oder was ist das? Das gibt's ja bis heute.
Das ist eigentlich so ein Langzeit-Kunstprojekt von mir, was ich nie gedacht hätte, dass es irgendwann so wächst. Also das war eigentlich eher so gedacht, an größere Wände zu kommen und dann eben Mauerblümchen zu malen, also wirklich Blumen weil Blumen für mich eben auch so ein universelles Symbol sind. Ne? Egal, wo du hinkommst, Blumen sind etwas, was Menschen eben wirklich fühlen lässt auch. Ne? Oder du kannst Gefühle über Blumen eben auch ausdrücken. Und die Mauerblume an sich ist für mich mit die stärkste Blume, die es gibt. Die wächst an Orten, wo eigentlich keiner wirklich wachsen möchte. Die ist vielleicht nicht besonders schön oder besonders farbenfroh, aber die bricht Wände. So, und das ist für mich das, was heutzutage immer mehr passieren muss. Und deswegen im Wallflowers, um das ein bisschen internationaler zu machen.
Hast direkt den englischen Begriff mit dabei.
Genau. Und komischerweise habe ich dann gemerkt, als auf einmal diese Plattform da war, dass ich super viele Freunde und Bekannte und Kollegen hatte, die meinten, ja genau. So, also die wollten auch dann Teil davon sein, weil die auch was gesucht haben, wo man was verändern kann. Und dadurch sind eben die verschiedenen Projekte in Wallflowers entstanden. Und ich bin eigentlich immer mehr da reingewachsen und habe verstanden, okay, ich kann jetzt zwar so ein Projekt machen, aber es ist eben auch eine Riesenverantwortung. Also man muss dann eben ganz genau gucken, bringt das dann auch wirklich was dahin, wo man malen möchte, oder macht man das fürs Ego? Und dann war auf einmal ein ganz großes Ego-Thema. Also wie viel Power darf da drin sein? Jetzt blöd gesagt. Mhm. Und wie viel muss da eigentlich auch einfach nur die Kunst oder nur die Farben sprechen lassen. Und das war die schönste Übung für mich. Also wirklich dieses, mal weg von diesem Künstler-Ego.
Hast du das abschalten können dann irgendwo? Oder abschalten also wahrscheinlich ja nie, aber...
Also für mich, also ich weiß schon, dass Künstler so sehr egozentrisch sind, aber es ist für mich ein Thema, was mich eigentlich permanent beschäftigt, weil ich das sehr, sehr schlimm finde. Ne? Und natürlich ist es wichtig, dass man auch ein gesundes Ego hat. Aber
auch eine Beziehung zu sich selbst, zu wissen, was einem wichtig ist. Das ist ja erstmal nicht schlimm. Selbstbewusstsein im guten Sinne.
Genau. Aber es ist eben dann auch wichtig zu wissen, wann es wirklich mal abgeschaltet werden muss und wann es wirklich um eine ganz andere Sache geht.
Kriegst also, du das hin, wenn du so ein Projekt machst, dass du weißt, okay, jetzt nehme ich mich wirklich ein Stück raus oder ein Stück mehr zurück? Geht das für dich?
Ich lerne das schon und das ist für mich eigentlich mit die wichtigste Übung da drin. So, ne? Weil ich dann eigentlich nur ein kleiner Punkt von ganz vielen Sachen bin, weil um ganz ehrlich zu sein, ist das total schön, dass ich dann zum Beispiel diese Kirche bemalt habe, aber alleine hätte ich das ja nicht machen können. Also da ist ja eine ganze Maschinerie dahinter, Leute, die das mit unterstützen, Leute, die sagen, ja, okay, finden wir gut, bis zu jemand, der dann eben jeden Tag hinkommt, wie ein zweijähriges Mädchen, die dann wirklich jeden Tag an diese Kirche gekommen ist und dann einfach einen Pinsel in die Hand genommen hat und malen wollte. Also
malst du da, also darf sie malen?
Ja.
Malst du drüber hinterher?
Nein. Also, die haben bestimmte Aufgaben gehabt, aber zum Beispiel, als ich angefangen habe, habe ich denen gesagt, okay, wir weißen jetzt erstmal drin, die komplette Kirche, da haben die sich total gefreut, ne? Und dann habe ich denen einen Kreide in die Hand gegeben und habe gesagt, tag das Ding jetzt zu, mit Kreide, ne? Und ich meinte aber zu denen, es tut mir leid, ich muss es dann übermalen, weil sonst habe ich ein Problem mit dem Bischof, so. Haben die verstanden, aber die haben alles zugetaggt, so alles. Und das ist aber auch so ein Gefühl für die Kinder, so, okay, ich habe hier Raum, was in dem Ort speziell, also mit dem Projekt eben nicht existiert.
Das heißt aber auch, das Wichtige daran ist nicht nur, dass es hinterher was gibt, was ich mir angucken kann, sondern auch der Weg, der Prozess dahin, weil das ein Stück Gemeinschaft einfach auch ist.
Genau. Also der Prozess an sich ist wichtiger. Ne?
Wir haben ein Beispiel nochmal rausgesucht. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Nora Hespers war da nochmal da. An dem Beispiel wird auch nochmal deutlich, dass sozusagen die Beziehung, die aus so einem Projekt entsteht, vielleicht sogar wichtiger ist als das eigentliche Kunstwerk.
Der Grundton ist schwarz und darauf sind ganz viele bunte, blumenartige Schnörkel fast in ganz einem schönen Farbverlauf, also türkis und orange, rot mit weißen Tupfern, die ganz feurig und auch ein bisschen wässrig aussehen.
Das klingt schon, ohne es zu sehen, nach Pau. Fast 2 Jahre leuchtet die Fassade schon in der Kurfürstenstraße 1. Damals haben Sandra Schulte und Etienne Bokacoglu gemeinsam das kleine Café eröffnet. Während die beiden drinnen eigenhändig den Laden sanieren, arbeitet Pau draußen an der Fassade. Stress mit den Hausbewohnern gab es nicht, erzählt Sandra.
Tatsächlich kam es in erster Linie über den Hausbesitzer, also der auch einfach ein großer Kunstfreund ist. Und der war so überzeugt von der Idee, dass doch jeder auch in so einem Haus wohnen möchte, dass wir das gar nicht groß angezweifelt haben, sondern einfach den Leuten, als es dann irgendwie klar wurde, wir machen das tatsächlich zusammen, sind wir einfach hingegangen zu den Bewohnern, haben denen das gesagt. Und tatsächlich sind die schönsten Aufnahmen, die während der Entstehungsphase halt geschossen wurden, entstanden, wo die Bewohner im Fenster sind, weil da auch sehr schöne Verbindungen aufgebaut worden sind.
Sandra kennt Pau und ihre Arbeit damals bereits. Und sie weiß, worauf sie sich einlassen.
Und dann ist es natürlich auch klassisch Pau im Prozess nochmal anders geworden. Also sie hat sich dann entschieden, dass der untere Teil eher dunkel dominiert ist, was so einen Kontrast zu ihrem Farbspektrum, sag ich jetzt mal, darstellt. Weil sie einfach gesagt hat, der untere Teil gehört euch. So, und das war irgendwie sowas, das ist sie irgendwann mit dieser Idee nach 6 Stunden kontinuierlichem Pinseln runtergekommen und gesagt, ich habe mir was überlegt, wir machen das jetzt so und so. Keiner hat es verstanden und wir haben gesagt, mach. Und das ist am Ende wunderschön geworden.
Wunderschön oder wie Carlotta es beschreibt.
Das ist irgendwie ein total leidenschaftliches Haus, würde ich fast sagen. Sehr lebensfroh und es weckt auf jeden Fall Neugier, sich das länger anzugucken und auch zu gucken, was dahinter ist.
Für Kaffeebesitzerin Sandra ist es auch die Erinnerung an eine sehr intensive Zeit. Das Café eigenhändig zu sanieren, war eine in allen Bereichen außergewöhnliche Erfahrung für die 29-Jährige.
Also wir haben all unser Herzblut in dieses Projekt gesteckt. Und dann muss man sich vorstellen, ich weiß gar nicht, ob man das irgendwie erzählen kann, trifft man auf jemanden wie Pau, die alles, was sie ist, zeigt sie halt dadurch. Die ist ein absolutes Energiebündel. Sie hat uns halt auch damals, das kann man ruhig so sagen, ein bisschen durch diese Phase durchgetragen. Also wir haben uns da gegenseitig sehr gut unterstützen können. Und diese positive Energie der Wand spielt einfach auch nach innen. Und das ist einfach unbezahlbare Momente, die dahinter stecken.
Unsere Reporterin Nora Hespers hat das Projekt noch an dem Café in der Kurfürstenstraße hier in Köln besucht. Schön sind so Formulierungen von typisch Pau. Das ist im Prozess dann auch nochmal anders geworden.
Ja, das ist sehr normal für mich.
Ja. Was passiert da? Also hast du einfach eine Idee, wo du denkst, die ist jetzt besser als die alte Idee?
Also da muss man aber dazu sagen, ich habe ja so ein Problem mit Skizzen. Ich mache ja nie Skizzen. Ich komme ja einfach hin und male. So, wenn aber so Aufträge sind, die wollen ja eine Skizze haben.
Die wollen ja
haben.
Vorher sehen, was da drauf kommt.
Das heißt, ich sage immer so, das ist so eine Richtung. Die Leute, klar, muss man ja auch verstehen, die erwarten dann das, weil die müssen sich ja auch nicht damit auseinandersetzen. Ne? Das ist ja auch nicht deren Aufgabe. Und dann im Prozess merke ich, okay, ist zwar eine schöne Idee, passt aber nicht. Oder ich will es jetzt anders machen, weil ich dann natürlich auch, wenn das eine Wand und sehr öffentlich ist, ist es in dem Moment ja auch mein Studio. Das heißt, ich bin in dem Moment an der Riesenleinwand, denk so, nee, die Farbe passt überhaupt nicht, mache ich jetzt nicht. So. Ich muss es dann aber irgendjemandem mal erklären, weil es ist ja ein Auftrag in dem Moment. Ne? Ja, und man muss eben dazu sagen, Sandra und Etem sind jetzt so wirklich Family geworden. Ne? Also durch dieses Projekt.
Aus dem Projekt heraus.
Ja.
Das heißt aber auch genau das, was dann daraus entsteht, ist manchmal sogar wichtiger, als was jetzt vielleicht an der Wand einfach zu sehen ist.
Ja. Ja.
Paul, lass uns einmal gucken, du hast uns schon eine Idee davon gegeben, aber kannst du das noch einmal zusammenfassen, was dich antreibt, das zu tun, was du tust?
Also, wenn man jetzt ein bisschen cheesy sein möchte, das ist Liebe. So, ne? Ich habe irgendwann mich dazu entschlossen, wirklich auch Kunst oder das Konzept Kunst zu heiraten. Also es ist wirklich so meine erste große Liebe. Und ich weiß einfach, was Kunst für mich bewirkt hat. So, und was,
inwiefern?
Also wenn man Kunst als Konzept oder etwas sieht, in was man sich verlieben kann, ne? Dann kann ich sagen, dass Kunst mich immer angetrieben hat. Also Kunst hat mich am Anfang geheilt, eben aus, ich bin ja ein Flüchtlingskind.
Ihr
ne?
seid aus
Chile geflüchtet.
Mitte der 80er, da warst du 2.
Da war ich 2. Viele sagen, ja, da kriegst du ja nicht so viel mit. Das Ding ist aber, dass alles, was ich unterbewusst mitbekommen habe in Chile, also die Militärpolizei bei uns, die Razzien, alles, habe ich erst in Deutschland, als wir irgendwann fast nach einem halben, dreiviertel Jahr in Deutschland angekommen sind.
Ihr seid in die DDR gekommen.
Genau, wir sind über Buenos Aires, haben ein halbes Jahr dort gelebt und dann sind wir in die DDR gekommen. Und da hatte ich Panikattacken. Also das erzählen meine Eltern, weil daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Und meine Eltern haben immer schon gemerkt, dass ich immer irgendwie meine Stifte komplett nach Regenbogen natürlich sortiere oder irgendwie immer was mit Stiften, immer was mit Papier, immer irgendwo male. Und dann haben die einfach angefangen, das zu fördern, haben mir eben Bücher gekauft oder haben eben, wenn die Möglichkeit hatten, mir die Museen gezeigt. Das heißt, es war immer ein Teil von mir. Die ganze visuelle Sprache der 80er und 70er Jahre, also aus dieser revolutionären Zeit auch in Chile, war bei uns zu Hause. Also wir hatten ja Leute aus aller Welt bei uns auch zu Hause.
Deine Eltern waren politische Flüchtlinge.
Genau, politische Flüchtlinge und dadurch natürlich auch politisch aktiv. Und das heißt, diese Mischung aus diesem revolutionär. Und diese farbenfrohe, revolutionäre Bildsprache war eben meine erste Bildsprache. Und das hab ich mich verliebt. Und dann habe ich aber gemerkt, ah krass, ich kann dadurch mich heilen, ich kann dadurch reisen. Und das hat mir geholfen, keine Angst zu haben, weil ich mich mit Leuten verbinden konnte, die genau die gleiche Leidenschaft haben. Das heißt, für mich ist Kunst mehr als eben Bild malen. Also das Bild ist eigentlich das Endprodukt von einem ganz langen Prozess. So.
Wie hast du dich denen denn dann genähert? Also wirklich über, ich will eigentlich in mein Geburtsland nochmal hin und will das kulturell verstehen, oder über, keine Ahnung, du kannst ja jetzt auch sagen, du studierst Kunsthistorie oder gehst an eine Kunsthochschule und lernst das Handwerk. Also wie hast du dich dem für dich genähert?
Also meine Eltern mussten oder haben dann irgendwann entschieden, eben aus Thüringen, wo wir erst gelebt haben, nach Bayern zu ziehen. Da war bei mir
Schluss.
Nach
der Wende natürlich.
Genau. Da war bei mir Schluss und dann meinte ich so mit 15, ich muss hier weg. Und meine Eltern sind eben Leute, die sagen, gut, wir können dich ja hier nicht festhalten, die Freiheit ist ja deine. Wir können eben nur gucken, wie wir dich dabei unterstützen, und haben mich eben die ersten Jahre, also bis ich mein Abitur eben gemacht habe, eben auch wirklich unterstützt. Da bin ich immer noch dankbar für. Und ich meinte eben, ich brauche Berlin, ich brauche Input. Also ich war wirklich unruhig und habe Input gebraucht und habe da so auch meine ersten Erfahrungen mit dieser Identitätsfindung gehabt. Mhm. Und als ich dann die Entscheidung hatte, eben studiere ich Kunst oder nicht. Ich hatte eben ganz tollen Kunstlehrer in der Schule, muss ich dazu sagen, der bis heute ein sehr guter Freund ist. Der hat mit mir die Mappe gemacht und meinte, eigentlich Fotografie. Und meine erste Ausstellung war wirklich eine Fotoausstellung. Also ich liebe bis heute Fotografie, weil das dieses Festhalten, was ich ja ganz oft nicht hatte, dieses Festhalten hat. So. Und dann meinte er so, ja, ne, Kunst. Und ich so, nee, ich kann nicht Kunst studieren. Also das wäre für mich so dieses, das in eine Box packen, das geht nicht. Also habe ich Werkzeuge studiert. Also Werkzeuge im Sinne von Grafikdesign. Das heißt, diese Tools, ne, die man dann eben hat, um sich selber zu präsentieren. So.
Heute würdest du dich anders entscheiden oder würdest du nochmal sagen, okay.
Das war eigentlich intuitiv die beste Entscheidung. Und als ich aber dann nach Chile bin, hat das Sinn gemacht.
Wann bist du hin?
Ich bin 2005 bis 2007. Also geplant war vor Diplom, ne, so ein Urlaubssemester, 3 Monate. Und nach 2 Jahren ruft mich dann mein Kunstprofessor meine Eltern an und fragt so, ja, wo ist denn ihre Tochter so? Ne? Und in dem ganzen Prozess bin ich eigentlich hin, um zu recherchieren. Also die Malbrigaden aus den 70ern, so diese ganze Revoluzzerzeit. Und habe dann irgendwann am Ende des Prozesses mich an der Wand gesehen und jemanden über mich schreiben sehen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist eigentlich mein Mittel. Also der Pinsel, ne, die Wand, dieser Kontakt mit den Menschen, dieser Austausch mit der ganzen Welt eigentlich. Also weil ein Modalista oder jemand, der an der Wand malt, kennt die Welt, weil die Welt sein Zuhause ist.
Ne? Das bedeutet auch, das ist auch der Grund, warum du dich mit deiner Kunst und deiner Arbeit jetzt nie ganz einschließen würdest.
Richtig.
Sondern du brauchst den Kontakt dann irgendwie auch.
Ja. Also ich bin eigentlich ich könnte auch in der Höhle wohnen, weil ich eigentlich sehr, sehr für mich bin. Aber ich brauche die Menschen, um diesen Dialog zu schaffen und auch zu lernen.
Wann hast du das gemerkt, dass das für dich der Weg sein wird?
Das habe ich gemerkt, als ich eigentlich zurück aus Chile bin. Also weil in Chile ist natürlich auch eine andere Architektur. Ich habe sehr lange in Valparaíso gelebt dann auch und dort eben auch mit vielen aus der Graffiti- und Street-Art-Szene, muss man jetzt sagen, gelernt auch. Ne? Sehr schöne Vorbilder und sehr schöne Erfahrungen gehabt. Und bin dann zurück nach Berlin, wo ja eigentlich auch eine sehr große Graffiti-Szene ist. Das war aber nicht meine, weil das wäre mehr Graffiti. Und da habe ich gemerkt, okay, nee, ich bin eigentlich Modalista. Also ich brauche Zeit an der Wand. Ich brauche diesen Kontakt mit der Community, für die ich die Wand male. Ich brauche dieses andere noch. Mhm. Also nicht nur für mich malen. Ne? Und habe dann irgendwie überlegt, wie ich das mache, weil dadurch, dass ich ja so ein bisschen schüchtern bin und ein kleiner Schisser, habe ich ein anderes Medium gesucht. Und darüber bin ich erst auf Bilder gekommen. Also wirklich Artwork zu machen, weil ich ein Medium gesucht habe, was trotzdem dieses sehr eigene hat. Und das ist eben Holz.
Wie groß ist denn die Community? Also findest du viele andere in Deutschland oder international? Oder ist das so eine, also wo holst du die Inspiration, Anregungen, Austausch auch mit Leuten, die das Ähnliche machen? Jetzt nicht nur mit der Community, die du etwas tust.
Ich sage ja immer, es sind so Kausalitäten im Leben. Ne? Also es passieren für mich eben keine Zufälle, sondern so, dann ist der richtige Moment und das richtige
und
Timing.
Passiert es.
Genau. Und ich habe eben, als ich das dann für mich verstanden habe, dass das ein Weg für mich ist, kamen dann eben auch die richtigen Menschen in mein Leben. Das heißt eben Leute, die super lange schon in der Graffiti-Szene, wie man damals eben sagte, drin sind, aber dann eben auch mit mir gewachsen sind. Also wir sind ja alle relativ jung noch gewesen. Ne? Es war alles noch sehr wow. Und auf einmal merkt man, okay, es splittet sich. Also es gibt eben verschiedene Interessen, verschiedene Fokusse und dann merkt man, da ist auch noch was anderes dahinter. Und der Austausch wird einfach viel intensiver. Und diese Menschen sind bis heute eben Teil von mir und eben auch Mentoren. Ne? Und das ist eben witzig, weil wir alle trotzdem dann diesen Intimmoment im Studio trotzdem brauchen. Also das ist aber ein sehr intimer Moment. Ne? Da lasse ich auch sehr wenige Menschen rein, weil das dann, das, was ich draußen male, ist wirklich für alle. Was aber drin in meinen kleinen Bildern passiert, also klein im Gegensatz zu einer Wand, das ist wirklich meine Geschichte.
Wie sehen die denn aus im Vergleich zu?
Ich glaube, das wird immer mehr eins im Moment. Hm. Aber der Prozess ist ein anderer. Also das ist sehr, sehr intim. So sehr zurückgezogen, sehr ruhig. Da brauche ich keinen Austausch. Das ist wirklich so
sehr
das
still.
Verarbeiten. Ja, sehr still. Und mein Studio, also als ich noch eins hatte, weil jetzt bin ich ja die ganze Zeit unterwegs, war auch so oft, das war, also eine Freundin hat das ganz schön beschrieben, das ist wie eine Memory Bank. Also Sachen, die ich von überall mitbringe, Bilder von Freunden, die geschenkt, weil es ist ja auch so ein, wir tauschen uns Bilder aus und so. Ne? Das heißt, alles hat seinen Spot, seine Berechtigung, auch in diesem Raum zu sein, weil das alles das ist, was das Endprodukt am Ende fertig macht.
Kannst du davon leben insgesamt?
Natürlich nicht. Nein, also langsam kommt es zusammen. Also ich glaube, ich bin Künstler in Ausbildung die ganze Zeit. Und das ist so für, ich weiß nicht, ich sage immer, ich kann davon überleben. Ich brauche jetzt auch nicht das Luxusauto oder wie eine Luxuswohnung. Also ich bin ganz happy, wie es gerade ist. Aber ich merke einfach langsam durch dieses ganze Hin- und Herreisen, ich brauche irgendwann so ein kleines Nest, wo meine Sachen, also wo ich wieder eine Memory-Bank bauen kann, weil es einfach zu viele Eindrücke sind, die irgendwann verarbeitet werden müssen. Und das ist, ich glaube, das ist so der nächste Schritt.
Bei uns an der Internetwand hängen wir ein paar Bilder von dir auf, dass
okay.
man einen Eindruck davon bekommt, wie deine Arbeit aussieht. Paul Quintana Jeanette, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gerne. Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage und auch im bildlichen Eindruck davon bekommen, wie Paul malt und wie das Ganze aussieht. Und natürlich im Podcast danach hören, wo immer ihr die Podcasts herbekommt. Und ich bin Sven Preger und nächste Woche wieder da. Bis dann. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.